Alle unter einem Dach. Großreiche haben eine entscheidende Rolle bei der Verschmelzung vieler kleiner zu wenigen großen Kulturen gespielt. Gedanken, Menschen, Waren und Technologien werden in einem Imperium schneller weitergegeben als in einer politisch zersplitterten Region. Oft waren es die Imperien selbst, die gezielt Gedanken, Institutionen und Verhaltensweisen verbreiteten. Erstens erleichterten sie sich damit selbst das Leben. Es ist schwierig, ein großes Reich zu regieren, wenn jedes Tal seine eigenen Gesetze, Schriftsysteme, Sprachen und Währungen hat. Die Standardisierung kam den Herrschenden also sehr entgegen. Und zweitens schufen Imperien eine einheitliche Kultur, um sich selbst zu legitimieren. Spätestens seit den Tagen von Kyros und Qin Shihuangdi rechtfertigen Imperien jede Handlung vom Straßenbau bis zum Völkermord mit der Behauptung, sie brächten eine überlegene Kultur und nützten damit den Eroberten mehr als den Eroberern selbst. So zweifelhaft manche Segnungen des Reichs auch waren, glaubten die Herrschenden natürlich nur zu gern, dass sie für das Wohl aller ihrer Untertanen sorgten. Die Elite des kaiserlichen China betrachtete Nachbarn und fremde Untertanen als arme Barbaren, denen das Imperium die Wunder der Zivilisation bescherte. Der Kaiser erhielt den himmlischen Auftrag nicht etwa, um die Welt auszubeuten, sondern um die Menschheit zu erziehen. Auch die Römer rechtfertigten ihre Herrschaft mit der Behauptung, sie brächten den Barbaren Frieden, Gerechtigkeit und das Licht der Kultur. Die wilden Germanen befriedeten sie mit dem römischen Recht und den ungewaschenen Galliern schenkten sie öffentliche Badehäuser, römische Philosophie und Theater. Das indische Maurya-Reich des 3. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung sah es als seine Aufgabe an, der nicht erleuchteten Menschheit die Lehre Buddhas zu bringen. Die muslimischen Kalifen erhielten den Auftrag Allahs, die Lehre des Propheten Mohammed zu verbreiten, wenn möglich friedlich, wenn nötig mit dem Schwert. Die spanischen und portugiesischen Weltreiche sahen sich als Botschafter des Christentums, die in der neuen Welt nicht etwa Gold suchten, sondern Seelen retteten. Für die modernen Briten war das Empire ein Instrument zur Verbreitung der Religion des Liberalismus und des Freihandels. Die Sowjets behaupteten, ihr Reich beschleunige den unvermeidlichen Übergang vom Kapitalismus zur Diktatur des Proletariats. Und viele Amerikaner sind überzeugt, ihr Imperium habe die moralische Pflicht, die Länder der Dritten Welt mit Demokratie und Menschenrechten zu beglücken, auch wenn sie dazu Drohnen und Bomber schicken. Die Kultur, die das Imperium verbreitete, war nicht etwa die Erfindung der herrschenden Eliten. Da das Imperium seinem Selbstverständnis nach universell und allumfassend war, konnten sich die Eliten ihre Gedanken, Normen und Traditionen überall zusammensuchen und mussten sich nicht fanatisch an eine einzige engstirnige Überlieferung klammern. Imperien bringen in der Regel Mischkulturen hervor, die dem Einfluss der eroberten Völker viel zu verdanken haben. Die Kultur des Römischen Reichs war beispielsweise fast so griechisch wie römisch. Die Kultur des Abbasidenreichs speiste sich aus persischen, griechischen und arabischen Quellen. Und das Mongolenreich war eine Kopie des chinesischen Kaiserreichs. Diese Mischung erleichterte den eroberten Völkern die Anpassung keineswegs. Die Kultur des Imperiums bediente sich zwar bei verschiedenen besiegten Völkern, doch die daraus entstehende hybride Kultur war der überwiegenden Mehrheit der Untertanen trotzdem fremd. Der Prozess der Assimilation war oft schmerzhaft. Es ist immer schwer, vertraute und liebgewonnene eigene Traditionen aufzugeben und eine neue Kultur zu verstehen und zu übernehmen. Schlimmer noch, selbst wenn es einem unterworfenen Volk gelang, sich die Kultur des Imperiums anzueignen, konnten noch Jahrzehnte oder Jahrhunderte vergehen, ehe es von der herrschenden Elite als einer von uns anerkannt wurde. Die Generationen zwischen der Eroberung und der Anerkennung standen vor verschlossenen Türen. Sie hatten ihre eigene Kultur verloren, aber gleichberechtigte Partner der neuen Kultur waren sie damit noch lange nicht. Im Gegenteil, sie wurden weiter als Barbaren behandelt. Stellen Sie sich einen Kelten aus einer angesehenen Familie vor, der einige Generationen nach dem Fall von Numancia im Norden der Iberischen Halbinsel lebt. Mit seinen Eltern spricht er einen keltischen Dialekt. Mit seinen Geschäftspartnern und den Behörden kommuniziert er in tadellosem Latein. Seiner Frau schenkt er schnörkeligen keltischen Goldschmuck, obwohl er sich ein bisschen dafür schämt und es lieber sähe, wenn sie den schlichten Schmuck der Frau des römischen Gouverneurs tragen würde. Er selbst trägt die römische Tunika. Da er sich im römischen Handelsrecht auskennt, hat er als Viehhändler ein kleines Vermögen verdient und sich eine römische Villa gebaut. Aber obwohl er römische Literatur liest und Teile von Vergils Georgica auswendig gelernt hat, bleibt er in den Augen der Römer immer ein Barbar. Frustriert muss er einsehen, dass er nie einen Posten in der Verwaltung bekommen und im Theater immer auf den schlechten Plätzen sitzen wird.